Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Ulrich Kühn, ich grüße Sie herzlich und zwar mit einem Bekenntnis. Als ich 13 war, bin ich in eine unserer Lehrerinnen verliebt gewesen. Die Details des Liebeslebens waren mir im Großen und Ganzen bekannt, leider nur in der Theorie. Als Biologist tendiere ich zu der These, dass der verfallende männliche Körper bei sinkendem Testosteronspiegel einen humoraffinen Ersatzstoff produziert. Dieses Bekenntnis stammt nicht von mir. Es ist zusammengeklaut aus Texten meines Gastes, der künftig als Kolumnist auf NDR Kultur zu hören ist. Herzlich willkommen, Harald Martenstein.
Vielen Dank.
Vom 3. Januar an gibt's die Kolumne Martenstein bei uns immer Donnerstag 17.40 Uhr und sonnabends um 8.15 Uhr. Und deshalb ist Harald Martenstein hier. Wir sprechen also über Schreiben, darüber, wie Gedanken in den Kopf rein und aus dem Kopf rauskommen, über Frauen, über Männer, wer weiß worüber noch. Denn, Herr Martenstein, ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie sind nicht ganz leicht berechenbar. Ist das auch Ihr Eindruck? Sie kennen sich ja besser.
Also meine Eindrücke von mir selber sind natürlich begrenzt, sind so Blicke in den Spiegel. Ich weiß allerdings, dass Berechenbarkeit keine wünschenswerte Eigenschaft für einen Kolumnisten ist. Also wenn man immer schon vorab weiß, was er zu irgendwas zu sagen hat und aus welcher Ecke er kommt, dann ist das sicher von Nachteil.
Sie schreiben für das Zeitmagazin, für den Tagesspiegel, an etlichen anderen Orten waren oder sind Sie zu lesen, auch zu hören. Sie sind, das klang eben schon durch, gegen den Mainstream, werden aber doch allenthalben, so unterm Strich, sehr gemocht. Ist Ihnen das ein bisschen unheimlich?
Ja, gemocht zu werden ist mir nicht unheimlich. Ja, das finde ich eher erfreulich. Aber zu dem anderen Aspekt Ihrer Frage kann ich sagen, dass die Rolle desjenigen, der gegen den Strom schwimmt, wie man so klischeehaft sagt, oder ein Querdenker ist, ja, dass das natürlich auch eine wohl etablierte Rolle in unserer Gesellschaft ist. Ja, der Hofnarr hat ja auch immer irgendwie dazugehört zum Establishment. Man entkommt dem nicht. Irgendwie gehört man ja dann doch dazu.
Damit das alles mit einem Paukenschlag wirklich beginnt, haben Sie sich gleich Wagners Walkürenritt gewünscht und Ihr Wunsch, Herr Martenstein, ist uns selbstverständlich Befehl. Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Richard Wagners Walkürenritt. Das Orchestre de Paris spielte unter Leitung von Daniel Barenboim. Wie kann ich Ihnen andeutungsweise begreiflich machen, was Richard Wagners Walkürenritt mir bedeutet? Fragt unser Gast Harald Martenstein im 4. Band seiner gesammelten Kolumnen. Sie hätten jetzt, Herr Martenstein, die Chance. Bitte deuten Sie an.
Ja, ich höre ja beim Schreiben, wenn ich in einer Krise bin, hin und wieder Musik, und zwar Musik aufputschenden oder aufmunternden Charakters, auch mal Heavy Metal, was nicht zu dieser Welle passt, aber Richard Wagner kommt, glaube ich, auf den Bereich der Klassik Heavy Metal doch am nächsten und ist wirklich jemand, den ich manchmal höre, wenn ich das Gefühl habe, mein Blutdruck ist irgendwie unten oder ich bin so ein bisschen müde, Motivationsprobleme, Richard Wagner hilft aus der Patsche.
Das gibt mir jetzt indirekt die Erklärung dafür, warum diese Kolumne, die ich angespielt habe mit Richard Wagner, überhaupt beginnt. Denn wer diesen Text liest, versteht zwar durchaus, weshalb sie Musik, weniger aber, weshalb sie ausgerechnet Wagner schätzen. Es geht nämlich im Text scheinbar um was ganz anderes. Warum ist das so gebaut?
Wie ist es denn gebaut?
Sie berichten von allerhand Kalamitäten, die Sie den Tag über erlebt haben, bis hin dazu, dass Sie auf einem Podium sitzen, über Architektur sprechen und sich zum Ende von einem Soziologen beschimpfen lassen müssen. Sie seien ein schlechter Journalist und ganz schlechter Mensch. Aber die Musik kann mir keiner nehmen. So, glaube ich, endet es.
Ja, das ist natürlich ein Konstruktionsprinzip sehr vieler Kolumnen. Man spricht über etwas scheinbar und spricht eben auf einer anderen Ebene, auf der zweiten Ebene, von etwas Zweitem, anderem. Manchmal gebe ich ja Schreibkurse an Journalistenschulen oder auch für erwachsene Menschen. Und dann sage ich immer, dass man bei einer Kolumne zwei Themen braucht. Nicht eines, sondern zwei. Ein Standbein, ein Spielbein, etwas, wovon man auf der ersten Ebene und etwas, wovon man auf der zweiten Ebene handelt. So ist das auch hier. Also Wagner ist letztlich nur so ein Gimmick, so ein Eingangs- und Ausgangsscherz.
Und trotzdem haben Sie mich ganz streng angeschaut eben und gefragt, wie ist das denn gebaut? Das hat mich ein bisschen an die Lektüre einer anderen Kolumne wiederum von Ihnen erinnert, in der Sie sich als Anhänger des Frontalunterrichts geoutet haben.
Ja.
Müssen denn
ja.
diejenigen, die bei Ihnen in Sachen Schreiben unterrichtet werden, auch mit einer gewissen Strenge des Lehrers Martenstein rechnen?
Nein, ich bin nicht streng, aber ich weigere mich, irgendwelchen neopädagogischen Firlefanz mitzumachen. Ja, bei mir gibt es keine Arbeitsgruppen, bei mir wird nicht gesungen im Unterricht, sondern das läuft alles relativ traditionell ab. Und dieser Tage habe ich zu meiner großen Freude im Wissenschaftsteil einer überregionalen deutschen Tageszeitung gelesen, dass neuere Studien belegen, Frontalunterricht ist doch besser als der neopädagogische Firlefanz. Das habe ich schon immer gewusst.
Wobei der Frontalunterricht, jedenfalls der, den ich seinerzeit noch genossen habe, eine Art zu schreiben lehrte, die der Ihren nun gar nicht gleichkommt. Bei Ihnen habe ich immer das Gefühl, Sie orientieren sich stilistisch relativ stark an dem gesprochenen Wort. Sie nehmen sich da einiges rüber. Ist das richtig so empfunden?
Ja, es spielt eine große Rolle, dass ich seit einigen Jahren relativ oft öffentlich lese. Und das beeinflusst mich sprachlich. Ich lese mir die Texte vor, nachdem ich sie verfasst habe. Ich achte auf Rhythmus, ich achte darauf, dass es irgendwie klingt. Das habe ich früher nicht getan.
Man hat das Gefühl, wenn man Ihre Texte liest, es müsse in dem Kopf des Harald Martenstein ein unablässiges Strömen von Assoziationen sich ereignen, aus dem er dann kunstfertig herausfischt, was ihm zuhanden sein mag und was er gut gebrauchen kann. Oder ist das vollkommen anders in Wahrheit?
Es ist vollkommen anders. Ja. Die Texte müssen natürlich so wirken, als seien sie mit leichter Hand dahin geworfen. Ja. Ich sitze aber in der Regel schon einen ganzen Tag an so einer Kolumne, was nicht bedeutet, dass ich 12 Stunden ununterbrochen darüber nachsinne oder ununterbrochen am Schreibtisch sitze. Ich stehe schon mal zwischendrin auf, ja, und prokrastiniere. Das bedeutet, dass man Dinge tut, die mit der Arbeit eigentlich nichts zu schaffen haben, um sich von der Arbeit abzulenken. Aber das dauert, ja. Und meine Erfahrung ist, dass ein guter Text sich von einem schlechten Text wirklich durch Kleinigkeiten unterscheidet. Es kommt tatsächlich auf jedes Wort an. Sie können aus einem Text, der Ihnen gefällt, durch 3-4 minimale Veränderungen an Satzdetails einen Text machen, der Ihnen nicht mehr gefällt.
Alle tauglichen bildhaften Ausdrücke oder annähernd alle hat uns sowieso schon Luther geliefert. Haben Sie in einem Text über einen Wittenberg-Besuch niedergelegt.
Ja, ja.
Bibellesen also.
Ja, ich war fasziniert. Ich wusste nicht so viel über Luther, denn ich bin katholisch geprägt und habe erst vor meiner Wittenberg-Reportage begriffen, wie unglaublich viel ärmer die deutsche Sprache ohne Martin Luther wäre. Der wäre auch ohne seine religiöse Bedeutung einer der größten deutschen Intellektuellen gewesen. Seine Leistung unglaublich.
Wo wir schon bei großen, einflussreichen Menschen sind, wäre Mozart als Kolumnist denkbar?
Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Text von Mozart gelesen. Hat er auch geschrieben?
Durchaus derbe, witzige, scharfe und scharfsinnige Briefe beispielsweise. Ich komme nur drauf, weil Sie sich natürlich Mozart für diese Sendung gewünscht haben. NDR Kultur, Klassik à la carte. Die Musiciens du Louvre spielten unter Leitung von Marc Minkowski den ersten Satz der Sinfonie G-Moll, Köchelverzeichnis 550 von Wolfgang Amadeus Mozart. Harald Martenstein ist bei uns zu Gast. Herr Martenstein, Mozart war ungeheuer ernst und ungeheuer verspielt, was mich zu der Frage bringt, ob ein gewisses Quantum Spieltrieb einem schreibenden, schöpferisch tätigen Menschen wie Ihnen vielleicht auch ganz hilfreich und nützlich ist.
Wahrscheinlich schon. Ich sehe den Widerspruch zwischen Humor und ernsthaften Themen und ernsthafter Beschäftigung mit der Welt auch überhaupt nicht. Ich glaube, Komödie und Tragödie sind Farben wie Dur oder Moll. Man kann jedes irgendwie denkbare Thema auf humorvolle oder eben auf ernsthafte Weise behandeln. Es gibt zum Beispiel eine wunderschöne Komödie über den Holocaust, über den Mord an den Juden. Das Leben ist schön von Roberto Benigni, hat auch einen Oscar gekriegt. Das ist der letzte endgültige Beweis dafür gewesen, dass es nichts unter der Sonne gibt, was man nicht auch humorvoll behandeln könnte. Denn Humor ist ja eine Art und Weise, mit Schmerz und Trauer fertig zu werden.
Ist das immer Ihre Haltung gewesen oder ist das etwas, was sich im Lauf des Lebens erst so herausgestellt hat?
Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich weiß aber, dass das, seit ich Kolumnen schreibe, schon ein Gedanke ist, den ich immer wieder habe. Also ich versuche, Themen zu vermeiden, die auf den ersten Blick lustig sind. Der Mann, der auf der Bananenschale ausrutscht und über den man lacht, weil wir alle so eine gewisse Schadenfreude und einen Hang zur Schadenfreude in uns haben, den muss ich nicht noch bearbeiten, künstlerisch, kreativ, schreiberisch. Ja, der ist halt lustig, 1:1, wenn man ihn so sieht. Ja. Aber über Themen, die auf den ersten Blick eher schmerzhaft sind, ja, das ist schon ein guter Stoff. Ja, zum Beispiel Liebeskummer. Ja. Jeder, der mal Liebeskummer gehabt hat, weiß, wie fertig einen das machen kann. Aber es lassen sich wunderbare Komödien draus schnitzen.
Das eine ist das reale Leben, das andere ist das, was Kollegen produzieren, was Schriftsteller geschrieben haben. Welche Bücher haben Ihnen denn geholfen, der Schreiber zu werden, der Sie sind? Welche Autoren vielleicht?
Also meine früheren Leseerfahrungen, meine prägenden Leseerfahrungen sind ganz selten deutschsprachige Autoren gewesen, bis auf Kafka vielleicht. Ich habe immer die englischsprachige Literatur gemocht, Philip Roth zum Beispiel, ja. Oder wenn Sie es so Unterhaltungsliteratur meinen, Patricia Highsmith ist jemand gewesen, den ich so während meiner Studienzeit verschlungen habe. Dann später habe ich Romanistik studiert und angefangen, mich mit den Franzosen zu befassen. Stendhal zum Beispiel liebe ich sehr und wie ich finde heute unterschätzter Autor Emile Zola, der wunderbare, große, sozialrealistische Studien verfasst hat, die trotzdem unterhaltsam sind. Ja, ich habe wirklich erst ziemlich spät angefangen, deutschsprachige Literatur schätzen zu lernen.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Lag es an dem Mangel an Durchdringung von Ernst und Humor, Unterhaltsamkeit, was auch immer?
Naja, was ich an der deutschsprachigen Literatur manchmal nicht mochte und auch heute noch immer manchmal nicht mag, ist der Versuch, Eindruck zu schinden, ja? Also zu schreiben mit dem Hintergedanken, aus dem Geschriebenen soll doch hervorgehen, dass ich mein sprachliches Werkzeug beherrsche. Ich finde, das sind Selbstverständlichkeiten, über die man verfügen muss. Aber der Text, ja, der Text muss bescheiden daherkommen, ja. Die Sprache muss der Diener des Themas sein, ja, oder die Dienerin, ja, und darf sich nicht groß machen, darf nicht angeberisch sein, darf nicht Eindruck schinden. Das, finde ich, können Amerikaner oder Briten oft besser, das Thema in den Vordergrund zu rücken und die Sprache ganz und gar zum Diener dessen zu machen, was sie sagen wollen.
Warum sind Sie nicht Leitartikler geworden, Herr Martenstein?
Naja, ich habe früher schon hin und wieder Leitartikel geschrieben, so ist das nicht, aber ich bin schon jemand, der gerne Geschichten erzählt und versucht, das, was er zu sagen hat, in eine Geschichte zu verkleiden. Und manchmal sind das ja auch Leitartikel, die ich schreibe, nur vielleicht so unterhaltsame oder lustige Leitartikel.
Lassen Sie uns wieder ein bisschen Musik hören. Bruce Springsteen, was hat sie mit dem auf sich? Haben Sie sich gewünscht?
Bruce Springsteen ist ein Klassiker, ganz im Ernst, ein amerikanischer Klassiker. Und wenn ich mir überlege, welche Leute aus diesem Pop-Bereich werden in 100 Jahren immer noch gehört werden, dann fällt mir auch der Name Bruce Springsteen ein. Wobei das ja eine Johnny Cash-Variante ist, also zwei Klassiker. Johnny Cash, der große Amerikaner, singt einen Song eines anderen großen Amerikaners.
Johnny Cash war das mit Further On Up the Road von Bruce Springsteen. Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Harald Martenstein als Gast. Herr Martenstein, es geht immer voran im Leben. Man kann es gar nicht verhindern, mal so. Aber welche Rolle spielt der Zufall dabei?
Einen sehr großen. Der Zufall wird ja gerne ignoriert. Ja. Wir haben eine Tendenz, für alles eine Erklärung suchen zu wollen. Es muss immer Gründe geben. Aber viele Dinge sind meiner Ansicht nach wirklich, wirklich Zufall. Ja. Am deutlichsten wird mir das immer, wenn ich Fußballspiele betrachte und anschließend die Berichte lese, in denen mir erklärt wird, ja, welche taktische Einstellung nicht gestimmt hat, wer wann wo falsch gestanden hat, also wenn ein Torhüter ja 20 Zentimeter falsch steht und deswegen den Ball nicht kriegt, ja, dann liegt nicht ein Versagen des Torhüters, sondern einfach ein unglücklicher Zufall vor.
In den Tagebüchern von Max Frisch gibt es einen Satz über den Zufall, der mir irgendwann in der Schulzeit begegnet ist und der mich nie wieder ganz losgelassen hat. Ich bin eigentlich nicht fertig geworden damit. Am Ende ist es immer das Fällige, das einem zufällt. Können Sie damit was anfangen?
Ja, guter Satz. Ich kannte den nicht. Ja. Ja, gefällt mir.
Eine Ihrer Kolumnen, Herr Martenstein, handelt von Gott. Er tritt als schweigender Interviewpartner auf, jedenfalls könnte das Gott sein.
Albtraum für jeden Rundfunkmoderator.
Ja, aber Sie schweigen ja glücklicherweise nicht. Sie sind vermutlich auch nicht Gott. Belehren Sie mich eines Besseren. Der Interviewer sagt, dass der Zufall das Prinzip ist, nach dem sich alles richtet. Welche Zufälle haben Ihnen in Ihrem Leben geholfen?
Ja, dass ich überhaupt Zeitkolumnist geworden bin, ist sicher auch eine Folge von Zufällen. Ja. Ein Kollege, den ich bei einer Zeitung kannte, wechselte zur Zeit und hat mich dann gefragt, ob ich da arbeiten würde. Also ich glaube schon, dass ich das ganz gut mache, aber ich weiß, dass es viele gute, talentierte, großartige Autoren gibt, die nicht das Glück hatten, das natürlich auch dazu gehört.
Irgendwie sind wir bei den ganz großen Fragen gelandet. Sie sind katholisch oder sind es gewesen? Ein Text von Ihnen heißt »Warum ich nicht glaube«. Haben Sie den Katholizismus überwunden? War das ein Akt, den Sie hinter sich gebracht haben?
Das ist ein langwieriger Prozess. Ja. Ich habe zwischendrin auch mal wieder Näherungsbewegungen in mir gespürt zu diesem Glauben. Aber immer dann, wenn er mir wieder etwas sympathischer geworden ist, hat der Papst oder einer seiner Leute mit schlafwandlerischer Sicherheit, als ob die in meiner Seele lesen könnten, irgendwas getan, was mich dann wieder in die andere Richtung getrieben hat. Ja, zuletzt dieser wirklich unglückliche oder vielleicht sogar schändliche Umgang mit diesen Missbrauchsfällen, wo man sich gescheut hat, Leuten den Schutz der Kirche zu entziehen, die ihn nicht verdient haben. Wobei ich zu den Leuten gehöre, die sagen, dass eine christliche Prägung in der Kindheit natürlich nicht zu extrahieren ist. Ja, die bleibt einem erhalten. Also ich bin so ein kultureller Christ und gehe auch hin und wieder in Kirchen, weil ich diese Atmosphäre mag. Ja, das ist auch so eine Kindheitserfahrung, in der Kirche zu sitzen, Weihrauch zu riechen und so in sich hinein zu horchen.
Sie werden kommendes Jahr 60, das ist nun gar kein Alter und ich würde auch überhaupt nicht darauf zu sprechen kommen, wenn ich nicht zufällig beim Blättern in einer Zeitschrift in einer Bahnhofsbuchhandlung darauf gestoßen wäre, dass Sie über das mittlere Alter geschrieben haben und zwar mit dem Hinweis darauf, dass Sie, seit Sie 50 seinerzeit geworden seien, sinnlich spürten, dass das Leben eben doch endlich ist. Begleitet Sie das jeden Tag?
Nein, Gott sei Dank begleitet mich dieser Gedanke nicht jeden Tag, aber der 50. Geburtstag ist schon was ganz Besonderes, finde ich, weil einem da natürlich die Endlichkeit dieser ganzen Angelegenheit wirklich, wirklich unbarmherzig bewusst wird. Interessant an unserer Kultur finde ich es, dass so dieses Gefühl der Lebensmitte sich eigentlich auf so 45, 50 verschoben hat, was damit zusammenhängt, dass wir meistens schon 40 sind, bis wir so im Beruf einigermaßen gesettelt sind, einen Lebenspartner gefunden haben, so die Startlöcher des Lebens gegraben haben. Ja? Und dann sind wir eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, schon fast in der zweiten Hälfte. Aber dann so ein paar Jahre später mit 50 kommt dann die Krise bei vielen.
Vorhin haben Sie gesagt, man kann jedes Thema auch humorvoll behandeln. Und ich habe ganz eingangs einen Satz von Ihnen zitiert, den möchte ich jetzt nochmal zitieren. Als Biologist tendiere ich zu der These, dass der verfallende männliche Körper bei sinkendem Testosteronspiegel einen humoraffinen Ersatzstoff produziert. Ist das ein Hormon?
Ja, der nächste Satz lautet, dass der männliche Humor der Angstblüte Absterben der Bäume ähnelt. In diesem Text habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum es so viele männliche Humoristen gibt und auch männliche Kolumnisten und relativ wenige Frauen. Und da komme ich dann auf die wildesten Theorien. Ich habe in der Kolumne, fällt mir gerade ein, gesagt, dass es schon auch sehr lustige Frauen gibt. Anke Engelke zum Beispiel oder Marin Kreumann. Etwa so viele lustige Frauen sind unterwegs wie weibliche Vorsitzende von Angelsportvereinen.
Nichts könnte jetzt besser passen als Musik aus George Gershwins Girl Crazy. Musik aus dem Musical Girl Crazy von George Gershwin mit dem Buffalo Philharmonic Orchestra unter Michael Tilson Thomas in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Auf Deutsch trägt das Stück den Titel Verrückt nach Mädchen. Wir müssen also Harald Martenstein über Männer und Frauen sprechen und über die Liebe oder das, was davon noch übrig ist. Sie haben sich mit jener Kolumne, um die es gerade vorhin vor der Musik ging und worin stand, dass der verfallende männliche Körper diesen humoraffinen Ersatzstoff produziert, Sie haben sich gegen eine Leserbriefschreiberin gewehrt, die Sie angriff, weil Sie vorgeschlagen hatten, die Genderforschung abzuschaffen. Sie haben jetzt die Gelegenheit, hier zu widerrufen.
Nein, ich bin der Ansicht, dass es sich bei Genderforschung um eine Pseudowissenschaft handelt. Es ist der am stärksten wachsende Wissenschaftszweig in Deutschland. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber sowas wie 40 oder 50 Professuren sind da geschaffen worden in den letzten Jahren. Ja. Genderforschung ist, glaube ich, die einzige Forschungsrichtung, bei der die Deutschen weltweit führend sind. Ja. Und die Grundvoraussetzung, also der Ausgangspunkt dieser Wissenschaft ist ja die These, dass die Gesellschaft ursächlich ist für das, was wir so als geschlechtliche Wesen tun. Männer, Frauen, alles, was es da so dazwischen gibt an anderen Formen. Das, finde ich, müsste erstmal experimentell bewiesen werden. Es müsste wirklich Forschung, richtige wissenschaftliche Forschung betrieben werden darüber, was ein Mann zum Mann und eine Frau zur Frau macht. Man kann diese These nicht einfach in den Raum stellen. Aber die Genderforschung mag Feldstudien nicht sonderlich. Das ist so ähnlich wie bei der Theologie. Ja? Also ob es Gott nun wirklich gibt oder nicht gibt, lässt sich wissenschaftlich nicht beweisen, aber man kann immerhin Lehrstühle darauf errichten.
Sie haben dann auch noch einen Vorschlag gemacht, wie man das Geld, das für Genderforschung aufgewendet wird, besser verwenden könnte.
Ich bin schon dafür, dass man das für die Verschönerung der Grünanlagen in deutschen Mittelstädten verwendet. Die sind ein bisschen heruntergekommen wegen der bedauerlichen Finanzknappheit der Kommunen und da könnten also die Gendergelder wirklich etwas beitragen dazu, dass unsere Städte wieder schöner werden. Da hätten alle was davon, auch die Genderforscherinnen.
Wenn die Genderforschung experimentelle Versuchsanordnung nicht so schätzt, dann ist das im Falle von Romanautoren anders. In Ihrem Roman Gefühlte Nähe gibt es eine Art Versuchsanordnung, nämlich eine Heldin namens N wird mit 23 Männern der Reihe nach zusammengeführt, die sie beglückt und düpiert und blamiert und jedenfalls ausprobiert, was auch immer. Ist dies das zeitgemäße Modell?
Ja, ich glaube schon, es ist das zeitgemäße Modell. Der Roman ist der Versuch, so eine typische Liebesgeschichte der Gegenwart zu erzählen. Das Typische an den Liebeslebensläufen vieler Leute, die ich kenne, ist ihr fragmentarischer Charakter. Der Lebensmensch, ja, mit dem man so von Anfang bis Ende zusammenbleibt, ist ja nicht mehr der Normalfall. Der Normalfall ist, dass Beziehungen nach einer gewissen Zeit zerbrechen und man sich neu zusammenfindet. Das wollte ich erzählen. An einem etwas zugespitzten Beispiel einer Frau, die ihr Leben lang auf der Suche ist, einen Mann nach dem anderen ausprobiert. Es klappt nie. Weswegen ist ihr nicht so recht klar. Und ihre Biografie wird konsequent aus dem Blickwinkel der Männer ihres Lebens erzählt. Das heißt, jedes Kapitel ihres Lebens wird von einem anderen ihrer Liebhaber berichtet. Wobei man sich als Leser, das ist beabsichtigt, manchmal fragt, reden sie denn von der gleichen Frau? Oder kann das denn überhaupt die gleiche Frau sein? Die beschreiben die ja so unterschiedlich. Ja, so ist das. Also wir selbst sehen in den Augen der Menschen, mit denen wir zu tun haben, auch manchmal ziemlich verschieden aus, je nachdem, ob das vielleicht unser Chef ist oder unsere Partnerin oder Freunde. So ist das.
Hat irgendjemand Sie attackiert wegen des Sujets dieses Romans und dessenthalben, wie es umgesetzt worden ist? Hat es das gegeben?
Also attackiert ist übertrieben, ja. Ich kann mich eigentlich über die Kritik überhaupt nicht beklagen. Ja. Da hat es mal einen Verriss gegeben, dieses Romans, in dem ich in dieser Rezension, ich weiß auch gar nicht genau warum, als Hausschwein bezeichnet worden bin in einer Rezension. Also ad personam, also der hat mich so richtig als Person beschimpft wegen dieses hübschen Buches. Und mir ist dann aufgefallen, nachdem ich darüber nachdachte, dass Hausschweine ja wirklich sympathische Tiere sind eigentlich, intelligent und es wird ihnen oft Schmerz zugefügt. Sie werden nicht nett behandelt von den Menschen. Sie sind sensibel, auch reinlich. Und da dachte ich mir, diesen Schuh ziehe ich mir doch gerne an und habe dann das nächste Buch Ansicht eines Hausschweins genannt und diesem Kritiker gewidmet.
Ich kam auf die etwas abseitig wirkende Frage, vielleicht auch deshalb, weil mir bei Lektüre des Romans eingefallen war, dass es ja von Schnitzler das Stück Reigen gibt und dass das damals ein Riesentheaterskandal gewesen ist, wenn da die, wie das heißt, unerbittliche Mechanik des Beischlafs zum Thema gemacht, aber nicht mal auf der Bühne gezeigt wird. Bei Ihnen ist diese unerbittliche Mechanik präsent, aber von Skandal weit und breit keine Spur. Weist darauf hin, dass das nun eben tatsächlich das zeitgemäße Modell geworden zu sein scheint.
Ja, also ich bin auch kein Freund von Skandalbüchern oder Skandalliteratur. Ich schreibe auch keine drastischen Sexszenen. Also ich könnte das natürlich jederzeit tun, aber das muss dann schon in irgendeiner Weise sinnvoll und notwendig sein. In meinem Roman geht es mir nicht um Sex, sondern es geht mir um Beziehungen, um Liebe. Ja, um die Unmöglichkeit der Liebe geht es, ja, nicht um Sexualpraktiken.
Nicht jede Reaktion, die Sie erreicht, hat einen so angenehmen Nebeneffekt wie den eben von Ihnen geschilderten, dass Sie als Hausschwein tituliert werden und das dann sogar sehr angenehm finden, dass Sie überhaupt so viel Reaktion bekommen, dass Sie vielleicht auch böse Zuschriften bekommen. Schmeichelt das? Gefällt das?
Also, dass es einem gefällt, wenn man böse Zuschriften bekommt, ist übertrieben. Aber unter kreativen Gesichtspunkten ist die böse Zuschrift der freundlich natürlich vorzuziehen. Wenn mir jemand schreibt, dass ihm das gefällt, was ich mache, kann ich eigentlich nur mit einem freundlichen, zweizeiligen Dank antworten. War sehr nett und ja, you made my day, sagt man da. Aber wenn ein dreiseitiger, eng beschriebener Beschimpfungsbrief eintrifft, dann löst das kreativ gleich viel mehr aus. Dann will man sich wehren, dann wird Adrenalin ausgeschüttet, dann kann man sich hinsetzen und was schreiben. Insofern ziehe ich also beschimpfende Briefe tatsächlich lobenden vor.
Wollen wir doch mal abwarten, was dann passiert, wenn es ab dem 3. Januar immer Donnerstag 17.40 Uhr bei uns auf NDR Kultur Martenstein heißt. Sympathique von und mit der Band Pink Martini, Klassik à la carte auf NDR Kultur. Harald Martenstein ist zu Gast, da heißt es Je ne veux pas travailler. Ich möchte nicht arbeiten, abgesehen davon, dass man sich dann vielleicht eine Kippe ansteckt. Was tun Sie denn, wenn es mal soweit ist, dass Sie partout nicht arbeiten mögen?
Ich laufe gerne durch den Wald oder auch durch die Stadt. Laufen löst auch was aus. Und manchmal muss man eben einfach die Segel streichen und sagen, es klappt eben nicht heute. Ja. Deswegen versuche ich immer nicht auf den allerletzten Drücker zu schreiben. Es gibt bei Autoren ja ganz unterschiedliche Temperamente. Manche Leute können nur schreiben, wenn ihnen die Angst im Nacken sitzt und die Deadline ganz nah ist. Bei mir funktioniert das gar nicht. Ich brauche das Gefühl, wenn es heute nicht klappt, dann kannst du es ja auch morgen vielleicht hinkriegen.
Sie laufen durch die Stadt, haben Sie gesagt. Mit die Stadt ist Berlin gemeint, ein sündhaftes Pflaster voller Ablenkungen, die Ihnen aber nichts anhaben können.
Oh doch, die können mir sehr viel anhaben. Ich lasse mich sehr leicht ablenken, habe wie viele Berliner deswegen seit einiger Zeit eine sogenannte Datsche, also ein kleines bewohnbares Gebäude auf dem Land in der Uckermark, so ungefähr 100 Kilometer von Berlin entfernt. Und wenn ich den Verlockungen der Großstadt wirklich widerstehen will, weil ich an einem größeren Text arbeite, dann fahre ich da gerne hin, auch so am Wochenende.
Dieses Berlin hat Schlagzeilen gemacht in diesem Jahr, des Flughafens wegen, wie auch ja. Die Elbphilharmonie in Hamburg. Die wird auch nicht ganz billig, wie auch der unterirdische Stuttgarter Bahnhof. Wie hat Ihnen das Jahr 2012 gefallen, Harald Martenstein?
Ja, 2012 war ein super Jahr. Und was das Verbreitungsgebiet, das Sendegebiet des NDR betrifft, war 2012 vor allen Dingen ein super Jahr für die Stadt Hannover, die ja bei Menschen, die nicht in Hannover leben, über viele Jahre hinweg als so ein bisschen langweilig und gesichtslos gegolten hat. Da reden ja nicht mal einen ordentlichen Dialekt, ja. Was ist denn das für eine Stadt? Und seit dieser Wulff-Affäre und dem ganzen Drumherum gilt Hannover ja so ein bisschen als Sündenbabel, ja. Die Stadt, wo es so ganz viele Seilschaften gibt und wo jeder jeden kennt und jeder jedem was zuschiebt, wo es so ein bisschen mafiös ist, ja. Also viel schlimmer als in Köln mit dem Klüngel. Also Hannover hat im Jahre 2012 endlich ein Image gekriegt als so eine Art Neapel von Deutschland.
Wenn eine Verhaltensweise mit einem Wort belegt und dadurch benannt wird, wird sie vielleicht auch erst attraktiv. Könnten Sie sich vorstellen, gelegentlich zu wulfen?
Ja, zu wulfen oder ich schlage auch vor, zu sagen, das finde ich total hannoverös, ja, wenn Leute sich irgendwelche Vorteile zuschieben.
Herr Martenstein, wenn die Menschen uns so reden hören, dann können die uns gar nichts Böses wünschen. Die sind nämlich alle erleichtert, weil der Weltuntergang ausgefallen ist. Schauen Sie mit Zuversicht in das kommende Jahr 2013.
Ach, naja, also, nö, eigentlich nicht. Eigentlich schaue ich nicht mit Zuversicht in das Jahr 2013, weil ich lese ja auch oft Wirtschaftsteile und in den Wirtschaftsteilen stehen ja grauenhafte Dinge, ja, über das, was da möglicherweise kommt. Inflation und Geldfutsch, ja. Also es gibt jede Menge Gründe, eine Flasche Champagner zu öffnen. Solange die Flasche Champagner noch nicht 35 Millionen Euro kostet, kann man sich das ja durchaus noch leisten.
Die Polka Etwas Kleines von Johann Strauss Sohn mit den Wiener Philharmonikern, dirigiert von Nikolaus Harnoncourt. Das war quasi Silvestermusik. Herr Martenstein, wo, wie und in welchem Grad von Nüchternheit oder Raserei gedenken Sie, in das von Ihnen ja nicht mit großer Zuversicht erwartete Jahr 2013 rüber zu rutschen?
Vielleicht gehe ich in Berlin, wo ich ja lebe, auf den Kreuzberg, wo dann immer so die Menschenmassen zusammenströmen. Denn Berlin ist ja ähnlich wie viele andere Städte im Norden von Deutschland recht arm an Erhebungen. Und wenn man da so einen 30 oder 40 Meter hohen Hügel hat, dann hat man schon so ein alpines Gefühl und kann die Stadt überschauen.
Eine letzte Frage, die gar nicht ausbleiben kann, wenn ein neues Jahr in der Nähe ist. Gibt es gute Vorsätze? Ganz ehrlich.
Nein, ganz ehrlich, überhaupt nicht. Denn es ist mir niemals, niemals gelungen, irgendeinen guten Vorsatz tatsächlich durchzuhalten. Der einzige wirklich realistische Vorsatz ist, keine zu haben.
All dieses, was aus Harald Martensteins Kopf hinausdrängt, werden wir hören, erleben in Martenstein auf NDR Kultur vom 3. Januar an, immer donnerstags um 17.40 Uhr und sonnabends um 8.15 Uhr. Das wird, seien Sie sicher, vorzüglich vergnüglich. Herr Martenstein, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Stunde.
Ich danke auch.
Verabschiede mich, wünsche noch einen schönen Silvestertag, einen eleganten Rutsch, ein exzellentes Jahr 2013. Mein Name ist Ulrich Kühn. Alles Gute.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.